Oh, vielen Dank euch. Ich liebe das ja so, in Gottes Gegenwart abzutauchen. Und einfach, ja, Lobpreis auf mich wirken zu lassen, mitzumachen, da zu sein. Ich habe seit einer Woche, 14 Tagen ungefähr, dass ich wie so ein Empfinden habe, dass Gott in der Gemeinde in dieser Sommerzeit was freisetzen möchte. Irgendwie, ich kriege es nicht so hundertprozentig gegriffen, aber ich habe das Gefühl, dass manche wie in eine neue Gelassenheit reinkommen, mit Situationen umzugehen, die herausfordernd sind. Für andere ist es vielleicht dran, durchzuhalten und da einen Schritt zu gehen. Oder für andere ist es eine neue Freude und Energie zu bekommen. Irgendwie so in diesem Dunstkreis habe ich das Gefühl, möchte Gott etwas tun bei uns. Und ich möchte heute, wie Paul schon gesagt hat, darüber sprechen, welche Kraft es haben kann, wenn wir einander erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Weil ich glaube, dass es wie einer von vielen Schlüsseln sein kann, der uns hilft, Gottes Kraft, Gottes Gegenwart stärker zu erleben, Durchbrüche zu bekommen und ja in diese Realität einzutauchen, die bei Gott möglich ist und da ist. Jetzt ja so, man kann davon sprechen, ich erzähle etwas, was ich mit Gott erlebt habe. Andere nennen es God Stories, also Geschichten, die Gott schreibt. Andere sagen, ich gebe Zeugnis. Ich meine, so in der Sommerferienzeit ist Zeugnis ja so ein zweideutiger Begriff. Und die wenigsten verbinden eigentlich mit einem Zeugnis eine Kraft. Es ist eigentlich vielmehr eine Bewertung. So, gute Note, schlechte Note, Daumen hoch, Daumen runter. Also mal ganz plump ausgedrückt. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht das, was die Bibel meint mit Zeugnis. Es ist vielmehr etwas bezeugen, wo ich zum Ausdruck bringe, das hat Gott getan, das habe ich von Gott erkannt, das habe ich mit Gott erlebt, das hat Gott zu mir gesprochen. Da habe ich mitbekommen, dass Gottes Realität ein Stück weit in meinem Umfeld reingekommen ist. Das meint es eigentlich, dieses Bezeugen. Mit dem Motto, ich bin dabei gewesen, und du kannst mir vertrauen, wenn ich das erzähle, dann bin ich wie in so einem Zeugenstand und das, was ich erzähle, das habe ich mitbekommen. Das meint es eigentlich, wenn wir Zeugnis geben, dass wir einander erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Zeugnisse sprechen oder bezeugen einen Gott, der Wunder tut. Sie fordern unseren Glauben heraus. Sie fordern uns auch ein Stück heraus, einen Schritt zu gehen, weil wenn wir hören, was Gott tut, dann macht es ja was mit uns. Also wir sind herausgefordert, irgendeine Form von Antwort darauf zu geben. Und Zeugnisse bezeugen die Beziehung, die Gott zu uns Menschen haben möchte. Ich möchte heute Morgen drei Bereiche anschauen, in denen wir die Kraft von Zeugnissen erleben können. Und der erste Bereich, damit möchte ich auch an die Predigt anknüpfen, die Susi letzte Woche gehalten hat. Sie hat davon gesprochen, was ist eigentlich, wenn Gott schweigt? Und ich meine, Zeugnisse und Gottes Schweigen ist ja so wie das Gegenteil eigentlich voneinander, so erstmal gefühlt. Weil wenn Gott schweigt, habe ich ja nichts, was ich erzählen kann. Oder doch? Und das ist die Frage, so wie gehen wir mit diesen Zeiten um, wo wir herausgefordert sind, dran zu bleiben, wo wir eben nichts erleben, nichts hören. Und das ist oft so unglaublich herausfordernd, überhaupt zu glauben, sich auf Gott einzulassen in diesen Zeiten. Ich bewundere da, wenn ich in der Bibel über König David lese. Er ist ein Mann, der durch viele Tiefen gegangen ist, der viel Schweigen auch erlebt hat. Aber er hat immer wieder in solchen Zeiten die Kurve gekriegt und ist zu Gott gekommen. Er hat sich immer wieder vor Augen geführt, was Gott getan hat und wie und wer er ist. Und ich möchte einfach mal einen Psalm rausgreifen. David hat ja sehr viele geschrieben. Und ich glaube, in vielen Psalmen finden wir diesen Rhythmus wieder. Und das ist die erste Bibelstelle, wenn du die mal anbieten kannst. Psalm 22, die ersten Verse. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott des Tages rufe ich. doch antwortest du nicht. Und des Nachts, und doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. So von einem Vers auf den anderen dreht sich diese Perspektive über David. Das finde ich phänomenal. Inmitten seiner Not auf einmal von Gottes Taten zu sprechen und Gott zu erinnern. Du hast aber getan. Ich habe es mitbekommen, dass du an meinen Vätern, Großvätern was getan hast. Und deswegen bete ich, dass du das heute nochmal tust. Und er macht letztendlich nichts anderes, als sich selber Zeugnisse zu erzählen. Und eigentlich katapultiert ihn genau das in Gottes Gegenwart. Seine Zeugnisse entfalten eine Kraft in seinem Leben, die ihn in Gottes Gegenwart hinbringt. Aber warum können wir durch Zeugnisse so direkt in Gottes Gegenwart kommen? Warum können wir diese Kraft erleben? Weil Gott im Mittelpunkt steht. Wir ehren Gott damit, wenn wir davon erzählen, davon sprechen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir loben ihn. Und David hat das erkannt und auch in diesem Psalm, den ich eben vorgelesen habe, zum Ausdruck gebracht. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Also Gott ist genau da, wo er gelobt wird, wo er angebetet wird. Also im Prinzip kann man sagen, Zeugnisse sind etwas wie Anbetung. Damit loben wir Gott, wir preisen ihn. Wir anerkennen, dass er Gott ist, dass er groß ist. Zeugnisse richten unseren Blick auf Gott und wir können ein Stück in Gottes Gegenwart reingehen. Und das meine ich unabhängig davon, ob wir gerade was fühlen, hören, sehen, wie auch immer. Wir dürfen das annehmen, dass wir, wenn wir Geschichten von uns erzählen, was wir mit Gott erlebt haben in der Vergangenheit oder wenn wir was in der Bibel lesen von dem, was Gott getan hat, und das anerkennen und sagen, Gott, danke, dass du damals bei dem Volk Israel das und das gemacht hast. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, sie erzählen uns etwas und wir sagen, ja, wow, schön, dass du es mit Gott erlebt hast. Dann ist es so, als ob wir wie so einen Schritt in Gottes Gegenwart reingehen. Weil wir sagen, Gott, wir loben dich für das, was du getan hast, für das, wer du bist. Und das ist der erste Bereich, wo ich darüber sprechen möchte, mit Zeugnissen, dass sie in unserem eigenen Leben Kraft freisetzen. Das hat noch nicht erstmal was mit anderen zu tun. Das ist erstmal ganz bei uns selber. Dass wenn wir uns erinnern, was Gott getan hat, sei es in unserem eigenen Leben oder bei anderen oder in der Bibel, und wir uns das vergegenwärtigen, dann setzt das eine Kraft frei in unserem Leben. Und der zweite Bereich, über den ich sprechen möchte, ist etwas, dass ich in der Vorbereitung von der Predigt irgendwie entdeckt habe. Nämlich, dass Gott sich wünscht, dass wir Zeugnis geben, also von dem erzählen, was wir erlebt haben, zu einer Gewohnheit machen in unserem Leben. Dass wir es zu einer Gewohnheit machen, das weiterzuerzählen und auch den nächsten Generationen weitererzählen. Und zwar nicht einfach nur so für schön, weil wenn wir das erzählen, können sie darauf aufbauen. Können sie wie den nächsten Schritt gehen, nochmal eine neue Erkenntnis von Gott geschenkt bekommen und müssen nicht jedes Mal wieder von null anfangen. Im Alten Testament stolper ich immer wieder über Stellen, wo Gott Israel auffordert, das Weitererzählen von seinem Wirken zu einer Gewohnheit zu machen. Und eine Stelle finde ich besonders beeindruckend, weil Gott sogar schon, bevor er etwas tut, sagt, macht es bitte zu einer Gewohnheit. Ich habe es noch nicht getan, aber wenn ich es tun werde, ab dem Moment bitte macht es zu einer Gewohnheit bei euch. Finde ich extrem stark und auch gleichzeitig extrem herausfordernd, weil ich meine, Gott hat ja noch nichts getan in dem Moment. Aber das ist, also wir lesen diese Stelle im Kontext vom Auszug aus Ägypten. Vor der 10. Plage, Gott kündigt Mose an, dass er alle Erstgeborenen in Ägypten vernichten möchte, das Volk Israel bewahren möchte. Er erklärt, was das Passa ist und dass sie ihre Häuser mit dem Blut vom Passalamm anmalen sollen. Und dann lesen wir in 2. Mose, Kapitel 12, Abvers 24. Darum, so halte diese Ordnung, also das, was er vorher über das Passamahl erklärt hat, und deine Nachkommen ewiglich. Also es hört nicht auf, ab dem Moment, bitteschön, mach das zu einer Gewohnheit bei dir. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet fest an diesem Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Gott fordert das Volk auf, mindestens einmal im Jahr den Kindern und Enkeln zu erklären, was das Passa ist, warum sie das feiern. Was ist mit unseren Gewohnheiten, mit unseren Traditionen? Wie geben wir diese an die nächste Generation weiter? Ich meine, dafür muss man ja auch nicht alt werden, um erst dann was weiterzugeben. Ich hatte vor 3 Wochen, ist das glaube ich, hier ein witziges Erlebnis. Ich habe Paul und Christina besucht und bin dann die Abkürzung gegangen über den Spielplatz. Und da war eine Frau, die mit ihrem kleinen Kind spielte. Das Kind war vielleicht 1,5 Jahre alt, konnte wahrscheinlich gerade reden oder vielleicht auch 2. So, und ich ging da vorbei, lächelte das Kind an und dann machte das Kind ungefähr so: Opa. So schnell wird man alt. Die grauen Haare kommen ja schon, ne? Gewohnheiten und Traditionen sind die Zeugen der Vergangenheit. Wenn die nächsten Generationen ein Verständnis dafür bekommen, können sie heute auf den Erkenntnissen aufbauen und ihre Zukunft gestalten. Die Gewohnheiten und Traditionen sind die Zeugen der Vergangenheit. Wenn die nächsten Generationen heute auf diesen Erkenntnissen aufbauen können, können sie ihre Zukunft gestalten. Der Auszug aus Ägypten und das Einsetzen von dem Passafest ist jetzt schon tausende Jahre her. Und wenn wir das weitergeben, kommt es ja nicht darauf an, dass wir das jetzt 1:1 kopieren, sondern ein Verständnis dafür schaffen. Einfach damit wir das, was an Zeugnis da drin ist, das, wo Gott was getan hat, dass wir das heute ergreifen können und dass es heute eine Kraft freisetzt in unserem Leben. Und ich möchte das einfach mal praktisch machen. Dieses Weitergeben von Erkenntnissen. Ich habe in dem Kontext von dieser Bibelstelle, hatte ich letzte Woche eine Erkenntnis gehabt, einen Zusammenhang erkannt, der mir vorher noch nicht so bewusst war. Und das möchte ich einfach als kleinen Exkurs an der Stelle weitergeben. So im Kontext von das, ja, weiterzugeben. Im Alten Testament steht das Opfern eines Lammes ja für den Hinweis auf den Messias. Also für das, was letztendlich Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und im Alten Testament findet dieses Bild von dem geopferten Lamm im Passamahl den Höhepunkt. Das ist das Bild, was nachher bei Jesus in Erfüllung gegangen ist. Ein Lamm opfert sich oder wird geopfert für die Schuld von vielen. Und in Jesus findet es Erfüllung. Und ein Aspekt von diesem ersten Passafest, das ist auch nur in dem ersten Passafest, dass es vorkommt, und danach ist dieser Aspekt nicht mehr da, ist, dass das Volk Israel das Blut von diesem Passalamm nehmen sollte und an den Türrahmen streichen sollte. Und die Astrid hatte da vor ein paar Wochen mal drüber gepredigt. Darum hatte ich das Bild hier nochmal ausgegraben. Sie hatte da dieses Bild zugemalt. Und ihr seht quasi hier so eine Türe. Und hier hat Astrid dann mit roter Farbe auch den Türrahmen angemalt. Warum der Türrahmen? Warum nicht eigentlich das Türschild? Also das Namensschild. Ja. Es färbt ab. Das Türschild hätte doch genauso helfen können. Nach dem Motto, wenn wir das jetzt anstreichen mit Blut, Jesus, bitte verschone uns, diese Familie nicht, geh bitte weiter. Wäre doch eindeutig gewesen. Familienname steht drauf. Würde Jesus doch auch gewusst haben. Aber ich glaube, dass gerade das Bild von der Tür nochmal einen Aspekt irgendwie schafft, der uns heute einen neuen Zugang dazu geben kann, was damals das Passafest gewesen ist. Also das Symbol von der Vergangenheit kann heute für uns eine Kraft entwickeln. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament vorlesen. Jesus sagt nämlich über sich selber im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 9 und 10, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ein paar Kapitel später lesen wir, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist die Tür zum Vater. Damals die Israeliten mit dem Bild, wo sie diese Türe angemalt haben, sie haben im Glauben diese Türe mit dem Blut des Lammes angestrichen, um Leben zu bekommen statt Gericht. Das Gericht ist vorbeigezogen. Und was hat Jesus am Kreuz für uns gemacht? Im Glauben dürfen wir das annehmen, um Leben zu bekommen statt Gericht. Weiterzugeben, was wir mit Jesus erlebt haben, was wir an Erkenntnissen bekommen haben von Gott. Ich könnte da ganz viele Geschichten noch erzählen. Das war einfach als ein Beispiel. Und ich freue mich gleich auf die Zeit, die wir gemeinsam haben werden, um nochmal zu hören, was wir insgesamt so mit Jesus und Gott erlebt haben. Zeugnisse haben Kraft. Und wenn es uns zu einer Gewohnheit wird, das weiterzugeben, dann wird diese Kraft auch weitergegeben. Und die Kraft wird stärker. Zeugnisse machen uns selber offener für Gottes Wirken, weil sie unseren Blick auf ihn richten. Und sie ehren Gott und sie feiern seine Taten. Wir können auch das Gegenteil erleben. Es gibt nämlich auch sowas wie Antizeugnisse. Und dazu eine Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13. Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in der Synagoge, sodass sie außer sich gerieten vor Staunen und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Machttaten? Ist es nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch all seine Schwestern unter uns? Woher hat er also alles das? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat und in seiner Familie. Und er wirkte dort nicht viele Machttaten wegen ihres Unglaubens. Es ist meine Entscheidung, ob ich Gottes Wirken feiere oder ob ich es ablehne. Ich kann das, was ich selber oder andere mit Gott erlebt haben, in meinen Gedanken oder wie ich darüber spreche, ablehnen oder auch klein machen. Nach dem Motto, ja, der Jesus, der ist doch der Sohn von dem Zimmermann, den haben wir doch 30 Jahre auf dem Bau gesehen. Warum soll der auf einmal die Wundertaten irgendwie da vollbringen können? So, geht doch nicht. Ablehnung zieht leider auch Ablehnung an. Wenn wir Gottes Taten ablehnen, dann passiert auch in unserem Leben wenig. Und es gibt noch eine weniger offensichtliche Variante von Ablehnung. Das ist ungefähr so ein Satz wie der folgende. Gott wirkt nur bei anderen, aber nicht bei mir. So dieses Abstempeln. Ich kenne Menschen, die haben wirklich starke Dinge mit Gott erlebt, aber sie tragen diesen Satz mit sich rum und blockieren damit ganz viel, weil leider zieht Ablehnung auch Ablehnung an. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal eine Zeit erlebt, in der Gott scheinbar nur bei anderen gewirkt hat. Und ich war da nicht gerade glücklich drüber. Und habe Gott gesagt, hier Gott, mach mal, Warum immer nur die anderen und warum nicht ich? Und in der Zeit habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, wo ich heute merke, was sie für eine Kraft entfaltet hat. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass wenn ich mitbekomme, was Gott bei anderen tut, vielleicht bin ich ja daran beteiligt gewesen, weil ich für die anderen gebetet habe, ohne dass ich jetzt großartig was gespürt hätte. Wenn ich dabei war, dann bin ich am richtigen Ort, weil ich bin da, wo Gott was tut. Egal, ob ich was fühle, spüre, sehe, höre, wie auch immer. Erstmal bin ich einfach nur da, wo ich sehen kann, dass Gott irgendwie was tut bei anderen. Und die andere Hälfte der Entscheidung ist, ich möchte das feiern. Ich möchte das anerkennen. Ich möchte mich freuen können, wenn andere Menschen was mit Gott erlebt haben. Ist nicht immer einfach. Auch heute nicht, wo ich schon seit ein paar Jahren mit dieser Entscheidung rumlaufe und sehr glücklich bin. Aber gerade in Zeiten, wo man dann selber weniger erlebt, fordert das immer wieder heraus. Nach dem Motto, will ich mich auch darüber freuen? Will ich auch da anerkennen, dass Gott trotzdem da ist? Aber ich merke, dass diese Entscheidung total wertvoll ist. Weil auch wenn ich nichts mit Gott erlebe, sie richtet meinen Blick wieder auf Gott und nicht auf das, was nicht da ist. Das Schöne ist ja, wenn ich Gottes Wirken und Reden feiere und davon erzähle, verbreitet sich auch eine Atmosphäre von Glauben. Es ist wie eine Autobahn zu bauen für Gottes Wirken, weil umgekehrt Wunder ziehen auch Wunder an. Also nicht nur Ablehnung zieht Ablehnung an, sondern auch Wunder ziehen Wunder an. Das funktioniert genauso. Und ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen plump, aber eigentlich ist ja die Frage, auf welcher Seite wollen wir stehen? Auf der Wunderseite oder der Ablehnungsseite? Und dann die Frage, sind wir für die Wunderseite bereit, Gott zu ehren und seine Taten zu feiern? Egal, ob es aus der Bibel ist, in unserem eigenen Leben, bei den Menschen in unserem Umfeld. Egal, ob wir gerade selber was spüren, uns verbunden fühlen mit Gott oder Gott weit weg zu sein scheint. Zeugnisse, das, was Gott getan hat, hat Kraft für unser Leben und hat Kraft, unser Umfeld mit Glauben zu prägen. Und das ist der dritte Bereich, über den ich sprechen möchte. Wenn wir davon erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, hat das Kraft, mein Umfeld zu prägen. Ich möchte eine starke Geschichte dazu lesen aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Gebiet von Gerasa oder Gadera. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräbern her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit den Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sprach und schrie laut: Was habe ich mit dir zu tun, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Schick uns in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von den Legionen Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit den Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan hat und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. So, das Ende der Geschichte ist, also ich meine, das ist ja schon cool, wie dieser Mann befreit wird. Bisschen tragisch für die Schweine, ärgerlich für die Leute, die das als Wirtschaftsgrundlage hatten. Aber am Ende, so ist es ja schon ein bisschen gemein, ne? Jesus wird weggeschickt von den Leuten und schickt den Mann dann auch weg. Wo ich mich frage, so, ja, Gleiches mit Gleichem? Jesus, wo ist deine Barmherzigkeit? Im Markus-Evangelium wird aber besonders betont, dass die Geschichte in der Dekapolis stattfand. Und dass dieser Befreite in diesem ganzen Gebiet von diesen 10 Städten davon erzählt hat, was Jesus bei ihm getan hat. Wenn wir jetzt 3 Kapitel weiterblättern in der Bibel, dann lesen wir, wie Jesus genau in dieses Gebiet zurückkommt. Markus Kapitel 7. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis, da, wo er vorher abgelehnt und rausgeschmissen worden ist. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, er heilte ihn. Die Leute kommen von sich aus, die vorher Jesus abgelehnt haben, und sagen, kannst du bitte hier nochmal heilen? Sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Direkt der Anschluss im nächsten Kapitel. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Sie sind immer noch in der Dekapolis. Riesig viele Menschen kommen zusammen und das ist der Beginn von der Speisung der 4000. Es ist nicht einer, der zu Jesus gekommen ist, weil er geheilt werden wollte. Es sind 4000 Männer plus Frauen plus Kinder. Das Zeugnis von dem einen Mann, der befreit worden ist, hat bewirkt, dass die ganze Gegend offen geworden ist für Gottes Wirken. Sein Zeugnis hat die geistliche Atmosphäre verändert in der ganzen Gegend. Die Menschen in der Gegend, die Jesus weggeschickt hatten, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, die sind auf einmal wieder offen und sagen, Jesus, wir möchten uns dir zuwenden, wir möchten was mit dir erleben. Wir wollen die Wunder sehen, die du tun kannst. Wunder ziehen Wunder an. Zeugnisse verändern die Atmosphäre in unserem Umfeld. Zeugnisse bewirken, dass Menschen sich Gott zuwenden. Sie können etwas von Gott kennenlernen und das ist einladend, Gott näher kommen zu können. Passiert das immer und automatisch? Nein. Aber immer wieder. Und wir dürfen uns immer wieder darauf einlassen und darauf zugehen und sagen, ja, ich möchte das probieren. Ich möchte mit meinem Leben, mit dem, was ich erlebt habe, einen Unterschied machen. Ob das instantan irgendwie was passiert oder nicht. Aber ich darf mir sicher sein, dass das, was ich erzähle, eine Auswirkung hat. Zeugnisse haben Kraft für unser eigenes Leben, weil wir dadurch Gott ehren und durch unsere Offenheit ermöglichen, dass sich seine Gegenwart in unserem Leben ausbreitet. Gott fordert uns auch heraus, Zeugnis zu geben, zu einer Gewohnheit zu machen. Auch den nächsten Generationen immer wieder zu erzählen, was Gott getan hat, damit sie darauf aufbauen können, wie die nächste Etage an Erkenntnissen draufsetzen können. Und Zeugnisse können die Atmosphäre verändern. Sie können Glauben hervorrufen. Lass uns eine kurze Zeit einfach mal still sein, darüber nachdenken, vielleicht auch die Frage bewegen, was hat Gott in meinem Leben getan? Du hast eben schon ein bisschen angekündigt. Ich fände es super, wir würden uns in so ungefähr 3er-Gruppen zusammensetzen, kurz zueinander drehen und uns erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wenn du diesen Monat nichts mit Gott erlebt hast, dann nimm was Älteres. Und ich meine, das kann was sein, wo du Versorgung erlebt hast, wo du geheilt worden bist, wo du eine Erkenntnis hattest über Gott. Und vielleicht bist du hier und sagst, selbst wenn ich jetzt da ganz lange drüber nachdenke, mir fällt nichts ein. Dann erzähl doch eine Sache, wo du heute dankbar für bist. Weil ich glaube, dass das auch was auslösen kann, wenn wir diese Dankbarkeit einfach ausdrücken. Und lasst uns das nutzen, um auch Gott zu ehren damit. Das heißt, wir müssen das nicht größer machen, als es war. Wenn der Schmerz weggegangen ist, müssen wir nicht sagen, unser Bein ist auch länger geworden. Also, ne, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Lasst uns da ehrlich sein und einfach bei den Fakten bleiben. Und ich freue mich riesig, gleich auch nochmal das eine oder andere von hier vorne danach zu hören. Genau, lasst uns jetzt zu zweit, zu dritt, zu viert zusammensitzen und eine Zeit haben, wo wir uns einfach davon erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat.